Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 4.7. Zusammenfassende Darstellung meiner Ansichten über die psychische Differenzierung und über die Organisation der psychischen Gesamtregierung im Menschen.
Um dem Leser eine klare Vorstellung von der psychischen Zusammensetzung des Menschen als Seitenstück zur Anatomie und Histologie des Körpers und dem komplizierten psychischen Getriebe in seinem Innern als Seitenstück zur Physiologie des Körpers zu geben, möchte ich jetzt meine Erfahrungen darüber, obwohl ich sie, zum Teil wenigstens, bereits früher an verschiedenen Stellen angedeutet habe, im Zusammenhang darstellen. An der Spitze steht ein oberstes Nervenzentrum. Das ist ein Komplex von Lebewesen von Ganglienzellen, welcher die höchsten psychischen Aufgaben zu erfüllen hat. Die psychische Tätigkeit desselben gelangt zu unserer unmittelbaren Kenntnis, wird uns ohne weiteres bewusst. Ich nenne es im Anschluss an den bisherigen Sprachgebrauch der Psychologen, aber keineswegs zutreffend, das bewusste Ich, oder Oberbewusstsein, Selbstbewusstsein. Ihm stehen alle übrigen Nervenzentren gegenüber. Diese führen als Komplexe von Lebewesen ebenfalls ein gewisses Sonderdasein und üben mehr oder weniger selbstständig psychische Tätigkeiten aus, welche jedoch dem normalen Menschen nicht oder wenigstens nicht klar und deutlich zur unmittelbaren Kenntnis gelangen, auf deren Vorhandensein darum für gewöhnlich nur aus äußeren Anzeichen geschlossen werden kann, während ich durch die inneren Stimmen und sonstige Halluzinationen ebenso einfache als bequeme Kontrollmittel habe. Ich fasse sie alle miteinander unter dem leider bereits in sehr verschiedenen Bedeutungen gebrauchten Namen das Unterbewusstsein oder das Unbewusste zusammen. Diese Gegenüberstellung von Ober- und Unterbewusstsein, in dem von mir gemeinten Sinne, ist etwa zu vergleichen mit der Zweiteilung der Regierung eines Landes: einerseits Präsident oder Herrscher, andererseits sämtliche Regierungsbeamte und Instanzen von den höchsten, den Ministern, bis herunter zu den niedrigsten in den einzelnen Provinzen und Bezirken. Aus dem Vorstehenden folgt ohne weiteres, dass ich an sich und zunächst eine strenge Lokalisierung sämtlicher psychischer Funktionen annehme, das heißt ein Gebundensein derselben an bestimmte Nervenzentren werge. Seite 88 Anmerkung. Umgekehrt bin ich auch der Überzeugung, dass ein jedes höheres physisches Nervenzentrum der Hirnrinde seiner Hauptbestimmung nach zunächst eine Zentrale ist für eine bestimmte und darum zunächst einseitige höhere psychische Tätigkeit. Bei den niedrigeren und niedrigsten Zentren der Hirnrinde und anderweitiger Körperpartien tritt dagegen die psychische Tätigkeit immer mehr zurück, während physiologische und schließlich rein mechanische Aufgaben eine größere Rolle spielen. Bei den niedrigsten Zentren gilt eine Lokalisierung der Funktionen ohne weiteres als selbstverständlich und wird allgemein anerkannt. Bei den höheren, zum Beispiel den motorischen und sensiblen Zentren der Hirnrinde, wurde dieselbe auch schon vor einigen Jahrzehnten festgestellt, und zwar durch Fritsch und Hitzig bzw. Munk. Bei den höchsten, den psychischen Zentren, im eigentlichen Sinne wird sie im Allgemeinen auch jetzt noch bestritten, und zwar jedenfalls hauptsächlich deshalb, weil sie hier viel schwieriger zu erkennen und nachzuweisen ist. Bei ihnen entsteht nämlich eine bedeutende Komplikation der an sich ebenfalls einfachen Verhältnisse dadurch, dass sie imstande sind, auch in Dingen, die nicht unmittelbar in ihr Gebiet einschlagen, etwas zu lernen und damit ihre psychische Tätigkeit nachträglich und in zweiter Linie vielseitiger zu gestalten. Wagel. Seite 74. Besonders ist das beim Oberbewusstsein der Fall. Die Folge davon ist, dass sich die scharfen Grenzen der psychischen Lokalisierung mehr oder weniger stark verschieben und verwischen, sowohl zwischen Ober- und Unterbewusstsein, als auch zwischen den einzelnen Zentren des Unterbewusstseins unter sich. Gleichzeitig wird dadurch verständlich, dass bei Verletzungen, Erkrankungen oder sonstigen physischen Defekten einzelner Hirnpartien andere bis zu einem gewissen Grade vikarierend eintreten können und bestimmte psychische Defekte nicht ohne weiteres scharf zutage treten. Die höchsten Funktionen des Unterbewusstseins sind in den sogenannten Assoziationszentren, auch Assoziationssphären, Terminalfelder genannt, lokalisiert. Vom psychischen Standpunkt aus betrachtet erscheinen die letzteren dadurch gewissermaßen als die obersten Räte des bewussten Ich oder vielmehr als die Wohnstätten derselben. Sie liegen, um schnellsten Verkehr auf kürzesten Leitungsbahnen mit dem Herrscher zu ermöglichen, nicht in der Körperperipherie, sozusagen draußen in der Provinz, sondern in der Hirnrinde, wie die Residenz des Oberbewusstseins selbst auch. Sie sind unter sich durch tangential verlaufende Nervenleitungen Assoziationsfasern verbunden und die höheren derselben im Allgemeinen einander koordiniert, dagegen dem Oberbewusstsein subordiniert, da dieses allein, soweit nötig, den freien Überblick über die Innen- und Außenwelt besitzt und daher allein zur obersten Gesamtleitung befähigt und berufen ist. Die höheren unter den Assoziationszentren, denn dass auch bei ihnen noch bedeutende Unterschiede vorhanden sind, lässt sich schon aus der verschiedenen anatomischen und histologischen Beschaffenheit der betreffenden Nervengebiete schließen, welche durch die rein physische Untersuchung aufgedeckt wird, sind nach meiner Auffassung der Sitz der von mir in diesem Buche beschriebenen Personifikationen Hoheit. Bockfuß, Pferdefuß, Kind und so weiter. Nach dem weiter vorne mitgeteilten dienen sie offenbar sehr verschiedenen psychischen Funktionen und stellen gewissermaßen verschiedene psychische Ressorts dar. Tiefergreifende Spezialaufgaben und Sonderinteressen, psychophysische und psychische Differenzen werden ferner bei den einzelnen psychischen Zentren schon anatomisch und histologisch verständlich, wenn man berücksichtigt, dass zum Beispiel nach Flexig und anderen die verschiedenen Assoziationszentren durch eine wenn auch geringere Anzahl von radial verlaufenden Nervenleitungen Projektionsfasern, die jedenfalls zum Teil zentripetal, zum Teil zentrifugal leiten, mit niedrigeren Zentren, und von diesen aus weiter, schließlich mit peripheren Körpergebieten verbunden sind. Den Mitgliedern der zentralen Regierung und solche sind sie vermöge ihrer tangentialen Verbindungen obliegt, entsprechend ihren peripheren Nervenverbindungen, einerseits die Aufgabe, das ihnen unterstehende Körpergebiet im Interesse des Gemeinwohles und im Sinne der zentralen Regierung zu lenken, andererseits dasselbe zu schützen und seine Sonderinteressen zu vertreten. Manchmal jedoch betreiben sie Letzteres zu einseitig, vergleichbar mit den Vertretern eines Landesbezirkes im Parlamente, welchen neben dem allgemeinen Staatswohle zugleich die Sonderinteressen der betreffenden Provinz zu wahren haben, aber dabei gelegentlich diese oder gar sich selber höher stellen als das Gemeinwohl, so dass ernstliche Differenzen unter den Mitgliedern der zentralen psychischen Regierung entstehen können. Beim normalen Menschen tritt das allerdings unter gewöhnlichen Bedingungen nicht deutlich hervor, weil bei ihm die niedrigeren Zwischenzentren die von der Peripherie kommenden Reize schwächen oder ganz unterdrücken, so dass die Provinzial-Sonderinteressen nicht so stark sich geltend machen. Anders jedoch bei nervösen Naturen, Neurasthenikern und Hysterischen, die zu wenig Hemmungen besitzen Hyperesthesie. Da, wie ich in der Antwort an meine Kritiker gab, acht auseinandersetze, das von mir erstrebte Hauptziel andauernd eine größere Empfindlichkeit und Überreiztheit des gesamten Nervensystems und außerdem immer wieder kleinere pathologische Störungen in den verschiedensten Körpergebieten verursacht, kann ich die psychischen Differenzen unter den verschiedenen Nervenzentren sowie die mit den abnormen Körperzuständen verbundenen psychischen Störungen im kleinen Maßstab ständig beobachten. Wenn ich zum Beispiel einen etwas größeren Spaziergang unternehme und dabei allmählich ermüde, treten folgende Gegensätze auf: psychische Spaltung, die inneren Stimmen der zur Muskulatur in näherer Beziehung stehenden Personifikationen Pferd, Pferdefuß, Arbeiter und verschiedene andere rufen, ich bin müde, heimgehen. Später werden die Forderungen energischer und gröber. Meine eigenen Beschwichtigungsversuche sowie die Ratschläge und mit Hilfe von Seiten anderer Zentren, welche für die schöne Gegend, für frische Luft und Sonnenschein und so weiter schwärmen, haben zwar vorübergehend einen gewissen Einfluss, werden aber schließlich mehr oder weniger schroff abgelehnt. Dann ist es für mich Zeit nach Hause zu gehen, sonst kann es zu erbitterten, pöbelhaften Auftritten kommen. Ihr wollt die Herren spielen, wir sollen euch spazieren führen. Wir haben die Arbeit, während ihr faulenzt und so weiter. Es werden Versuche gemacht, über von mir nicht genügend beachtete Hindernisse oder Wegesunebenheiten zu stolpern, den Spazierstock in unbewachten Augenblicken durch entsprechende Drehung der Hand zwischen die Beine zu bringen, damit ich zu Boden fallen solle, Werkel. Seite 134 und so weiter. Vor einer Anzahl von Jahren interessierte ich mich längere Zeit für prähistorische Forschungen. Infolgedessen durchstreifte ich öfters die Umgebung von Freising nach den verschiedensten Richtungen ohne Weg und Steg, um die dort selbst vorhandenen Hügelgräber, Trichtergruben und sonstige vorgeschichtliche Dokumente kennenzulernen. Als ich eines Abends, allerdings stark ermüdet, aber im Übrigen in guter Gesamtstimmung auf dem Heimwege begriffen war, rief mir plötzlich zu meiner großen Überraschung eine innere Stimme zu: Du prähistorischer Lausbub! Schon damals interpretierte ich als Ursache die körperliche Überanstrengung. Jetzt ist mir aber schon längst klar, dass es sich um eine erstmalige, greifbare, Äußerung zur Muskulatur in näherer Beziehung stehender Zentren der späteren Personifikationen Pferdefuß, Arbeiter handelte. Wenn ich Hunger habe, sind die meisten Zentren des Unterbewusstseins dafür, dass ich esse, aber durchaus nicht alle. Es können dann Differenzen entstehen bezüglich der Wahl der Speisen. Die einzelnen Personifikationen stellen in dieser Beziehung sehr verschiedene Anforderungen. Derbere und für mich schwer verdauliche Kost, gewissermaßen Arbeiterkost, Schwarzbrot, Käse, Bier wünschen im Allgemeinen die zu den Muskeln in näherer Beziehung stehenden Arbeiter, Pferdefuß. Bessere, vornehmere, Hoheit, Braten, Wein. Süße stark versüßten Kaffee, Konditoreiwaren, Süßwein, Kind. Billige, Bockfuß, und so weiter. Eine andere Frage ist dann die, wie viel ich essen soll. Bei der Unzuverlässigkeit meines Magens darf ich im Allgemeinen nicht nach Appetit essen. Im Übrigen treten für eine reichliche Mahlzeit trotzdem oft gerade auch die zum Magen in näherer Beziehung stehenden Personifikationen ein, zum Beispiel Hoheit, deshalb weil die beim Essen und durch die Sättigung entstehenden Lustgefühle ihnen besonders zugutekommen, dabei vergessend, dass ihnen nachträglich Schwierigkeiten entstehen können. Auch die Personifikation, Arbeiter und verschiedene andere zeigen eine größere Esslust. In charakteristischen und doch leicht verständlichen Gegensatz stellen sich zu diesen Zentren bei Übertreibungen verschiedene zum Darm in näherer Beziehung stehende Personifikationen, zum Beispiel der Bockfuß. Der Sinn Ihrer Einwendungen ist etwa folgender: Ihr wollt fressen und eure Lust befriedigen, wir müssen die Folgen tragen. Die von mir auf rein psychischem und magischem Wege gewonnenen Resultate stimmen also offenbar vorzüglich zu den vorher Seite 156 erwähnten anatomischen und histologischen Befunden Flexis und anderer, dass nämlich die Assoziationszentren, die einzelne natürlich verschieden, gewisse intimere Beziehungen zu peripheren Körpergebieten durch radial verlaufende Nervenfasern aufweisen. Im normalen Zustande des Menschen verkehren diese zentralen psychischen Instanzen bei Beratungen beim Nachdenken des bewussten Ich nicht in der Art miteinander, wie etwa zwei oder mehrere Menschen, das heißt in artikulierter Sprache, sondern lautlos, vermittelst Nervenerregungen, die auf den verschiedenen tangentialen Assoziationsfasern sich fortpflanzen. Ein solcher Verkehr verläuft rasch, weil auf dem allernächsten und kürzesten Wege, und ist infolge der Übung und Gewöhnung von Jugend auf jedem so geläufig, dass er die Kompliziertheit des psychischen Getriebes dabei gar nicht erkennt. Anders vielfach bei mir. Ich mein Oberbewusstsein sowie auch zahlreiche Zentren meines Unterbewusstseins sind, wie schon wiederholt angegeben, imstande, subjektiv halluzinatorisch zu sprechen, innere Stimme. Infolgedessen kann ich sie in artikulierter Sprache belehren, ermahnen und tadeln, umgekehrt aber sie auch mich, auf ihrem Spezialgebiete. Ferner können andere, nicht beteiligte Zentren, soweit sie sich dafür interessieren, unser Gespräch belauschen, da eben für alle miteinander nur das eine Trommelfellbar zum Hören zur Verfügung steht. Der Verkehr wird dadurch sozusagen ein öffentlicher. Allerdings erfordert er deshalb eine gewisse Vorsicht meinerseits, weil irgendein Spezialist des Unterbewusstseins sehr leicht etwas an mir zu kritisieren findet. Aber die Verständigung mit dem Unterbewusstsein ist eine viel präzisere als bei normalen Menschen. Außer über das Trommelfell sind auch verschiedene anderweitige präzisere, aber umständlichere intellektuelle Verständigungswege mit dem Unterbewusstsein gangbar. Vermittelst optischer Erregungen, die bis zur Netzhaut heruntergetrieben werden, können das Oberbewusstsein und die Zentren des Unterbewusstseins sich gegenseitig ihre optischen Vorstellungen sinnlich anschaulich zum Ausdruck bringen. Auch eine schriftliche Verständigung ist möglich. Beim gewöhnlichen, vom normalen Menschen allein geübten Schreiben sende das Oberbewusstsein einen Energiestrom in die Hand und bewegt dieselbe zur Schrift, die seinem Gedankengang entspricht. Wenn nun einem Zentrum des Unterbewusstseins nach Kapitel V.3 Gelegenheit gegeben wird, das Schreiben selbstständig zu erlernen, indem man ihm zu diesem Zwecke die Hand mit dem Bleistift zur Verfügung stellt, kann es seine Gedanken ebenfalls zu Papier bringen. Auf diesem Prinzip beruht das spiritistische und überhaupt das automatische Schreiben. Jane teilt Folgendes mit: Ein 20-jähriges Mädchen, welches im hysterisch somnambulen Zustande mehrfach Wanderungen von mehrtägiger Dauer unternommen hatte, wusste hierfür keinen Grund anzugeben. Während eines Zustandes von Zerstreutheit, in welchem sie an andere Dinge dachte, wurde ihr von Janet ein Bleistift in die rechte Hand gegeben, worauf sie automatisch einen Brief schrieb, in welchem sie die Gründe ihrer Entweichungen und die Art und Weise, wie sie dieselben betätigte, darlegte. Dieser Fall ist deshalb von besonderem Interesse, weil er zeigt, dass einzelne Zentren des Unterbewusstseins nach verschiedenen Richtungen sehr verschiedenartig in den Fähigkeiten vorangeschritten sein können. Trotz des zeitweilig übermächtigen Einflusses auf den gesamten Menschen, der sich in dem Wanderungszwang äußerte, waren die betreffenden Zentren nicht imstande, sich vermittels der inneren Stimme oder sonst wie psychisch klar zu äußern. Dagegen konnten sie regelrecht und intelligent schreiben, wenn das im normalen Zustande die Hand völlig beherrschende Oberbewusstsein in seiner Aufmerksamkeit abgelenkt und gleichzeitig dem Unterbewusstsein Papier und Bleistift zur Verfügung gestellt wurde. Wir haben damit zugleich ein lehrreiches Beispiel für die autokratische Unterdrückung des Unterbewusstseins durch das Oberbewusstsein, wie sie bei normalen Menschen überhaupt ganz allgemein stattfindet, so dass er von dem Vorhandensein eines Unterbewusstseins in seinem Innern für gewöhnlich gar keine Ahnung bekommt. Aus dem weiter oben mitgeteilten ergibt sich, dass ich auch für die höchsten psychischen Zentren Koordination und Subordination annehme. Koordination der höheren Assoziationszentren untereinander wenigstens im Prinzip, wenn auch keineswegs immer dem tatsächlichen, namentlich durch die Gewohnheit entwickelten Verhalten nach und Subordination derselben unter das Oberbewusstsein. Aufgrund anatomischer und histologischer Ergebnisse glaubte man nun aber im Gegensatze dazu annehmen zu müssen, dass es ein oberstes Nervenzentrum oder einen obersten Komplex von Zentren, wie ich ihn als Sitz des Oberbewusstseins annehme, nicht geben könne. So schreibt zum Beispiel der bekannte Psychologe Ebbinghaus folgendermaßen: Durch die Gehirnforschung ist erkannt worden, dass das emsige Suchen mehrerer Jahrhunderte nach einem sogenannten Sitz der Seele im Gehirn, das heißt nach einer möglichst punktförmigen Stelle, an der die Seele zu dem materiellen Organ in Beziehung tritt, gegenstandslos ist. Es gibt keinen solchen Sitz in diesem Sinne. Das Gehirn ist die Verkörperung einer absoluten Dezentralisation. Die Seele empfängt sozusagen die ihr aus der Außenwelt zugetragenen Erregungen an räumlich weit auseinandergelegenen Stellen des Gehirns, verschieden je nach den peripheren Organen, von denen sie herkommen, und sie greift ein in das materielle Getriebe wieder von räumlich weit auseinandergelegenen Stellen des Gehirns, verschieden je nach den Muskelgruppen, die sie anzusprechen hat. Alle diese verschiedenen Stellen stehen untereinander in Verbindung, aber nirgendwo geschieht sie durch Vermittlung eines gemeinsamen eng umschriebenen Zentrums. Meine Ansichten über das Wesen der Seele sind nun zwar durchaus andere als diejenigen von Ebbinghaus. Trotzdem existiert nach allen meinen bisherigen Auseinandersetzungen offenbar auch für mich keine punktförmige Angriffsstelle der ganzen Seele. Aber ich muss eine solche postulieren für den wichtigsten Seelenteil. Bildlich gesprochen, die Seele, im engeren und gewöhnlichen Sinne des Wortes, nämlich das bewusste Ich-Oberbewusstsein, das heißt ich nehme modern ausgedrückt, für dasselbe eine Lokalisierung in einem bestimmten Hirngebiet an, gerade so gut wie für eine jede der verschiedenen psychischen Instanzen des Unterbewusstseins. Nur übt das Oberbewusstsein die niedrigeren psychischen, psychophysischen und physischen-physiologischen Funktionen meist nicht unmittelbar selber und im Einzelnen aus, sondern lässt sie durch untergebene Zentren ausführen. Ja, viele dieser Funktionen, wie zum Beispiel die Herz- und Atmungstätigkeit, die Verdauung und so weiter, vollziehen sich meist sogar ohne Wissen und Beachtung von Seiten des bewussten Ich einfach nach vererbten Gesetzen, so dass also tatsächlich nach verschiedenen Richtungen die weitestgehende Dezentralisation herrscht, wenn auch anderer Art als Ebbinghaus meint. Auch von dem Regenten oder Präsidenten eines Landes werden die Regierungsakte oder überhaupt für den Staat lebenswichtigen Handlungen im Allgemeinen nicht unmittelbar selber vollzogen, sondern von untergeordneten Behörden und Instanzen, seinem Sinne und Willen sowie den von alters her bestehenden oder erst in der Neuzeit eingeführten Gesetzen entsprechend. Ja, diese untergeordneten Instanzen handeln häufig im Namen und Sinne des Regenten, ohne dass derselbe im Einzelnen überhaupt etwas davon weiß oder wahrnimmt. Dass die übergeordnete Stellung eines Nervenzentrums oder eines Komplexes von solchen als Sitz des Oberbewusstseins bis jetzt anatomisch und histologisch nicht nachgewiesen ist, beweist nichts gegen meine Ansicht. Beim Suchen nach demselben ist man jedenfalls häufig von irrigen Voraussetzungen ausgegangen. Es braucht weder das größte zu sein noch muss es die meisten Nervenleitungsbahnen besitzen. Für die Anatomie und Histologie ergeben sich also aufgrund psychologischer, magischer und psychiatrischer Beobachtungen neue Aufgaben, zum Beispiel nach dem Sitz des Oberbewusstseins sowie nach demjenigen der verschiedenen höheren psychischen Zentren des Unterbewusstseins zu suchen, welche sich bei mir besonders gern personifizieren und als Hoheit, Kind, Teufel und so weiter eine selbstständige Rolle spielen möchten, ferner die Lage und Art der Verteilung ihrer peripheren Endgebiete, die zweifellos zum guten Teil auch im Gebiete des Sympathikus liegen, festzustellen. Bei mir speziell kommen als besonders leicht erregbar vor allem jedenfalls die Geflechte in der Pfartnergegend Plexus Coeliacus, Solaris, Mesentericus und so weiter in Frage. Umgekehrt wird das genaue Studium der Ergebnisse der beiden letzterwähnten Wissenschaften bezüglich der Struktur der verschiedenen Hirnzentren, der Art ihrer Verteilung im Gehirn, des Verlaufes ihrer Nervenleitungsbahnen, also das genauere Studium des gesamten leblosen Organismus überhaupt, das heißt der materiellen Unterlage für die psychischen Tätigkeiten und die Seele, dem Psychologen zweifellos noch sehr wichtige Anhaltspunkte bezüglich des Wesens, der psychischen Funktionen und der Seele selbst liefern, ähnlich wie das genauere Studium einer von ihren Bewohnern verlassenen Stadt bezüglich der geistigen Beschaffenheit und Tätigkeit ihrer ehemaligen Bewohner. Ich bin darum der Meinung, dass die Psychologie und Magie einerseits und die Anatomie und Histologie andererseits noch viel enger zusammengehen müssen, als es bisher geschah. Meine Anschauungen über die psychische Differenzierung im Menschen lassen sich auch durch Vergleich mit der Ontogenie desselben leicht verständlich machen. Im ersten Stadium der Entwicklung stellt eine einzige Zelle, nämlich das befruchtete Ei, den ganzen menschlichen Leib dar. Diese eine Zelle ist somit von prinzipieller Bedeutung. Durch den Furchungs- und Weiterentwicklungsprozess entstehen aus derselben 2, 4, 8, viele und schließlich Milliarden von Zellen. Auch diese bilden jeweils zusammen immer wieder den einen menschlichen Leib. Daraus folgt ohne weiteres, dass im Allgemeinen mit der Zunahme der Zahl die physische Bedeutung der einzelnen Zelle immer geringer wird. Hand in Hand mit dieser Zellvermehrung geht gleichzeitig ein zweiter Prozess vor sich. Die äußere Form und innere Struktur der Zellen wird immer mehr voneinander abweichend, je nach den verschiedenen mechanischen und physiologischen Aufgaben, die sie zu erfüllen haben. Die einzelne Zelle wird einseitiger, dafür aber in ihrem Spezialgebiet umso leistungsfähiger für die großen Zwecke des Gesamtorganismus. Es erfolgt also eine ständige Differenzierung und Arbeitsteilung und die physische Mannigfaltigkeit nimmt immer mehr zu, in dem Maße, als der Organismus größer und reifer wird und als er dementsprechend neue und größere physische Aufgaben zu erfüllen hat. Ähnlich liegt die Sache auf psychischem Gebiete. Die eine befruchtete Eizelle enthält die ganze menschliche Seele ebenso wie die Milliarden von Zellen des entwickelten Menschen zusammen, da der Mensch, wie nur einen Körper, so auch nur eine Seele besitzt. Daraus folgt, dass mit der Zunahme der Zahl die psychische Bedeutung der einzelnen Zelle, sozusagen der auf sie treffende seelische Anteil, immer geringer wird. Mit der Entwicklung des Organismus treten aber auch ganz neue psychische Aufgaben in großer Menge an ihn heran. Dementsprechend erfolgt auch bei den Nervengebieten, in welchen sich hauptsächlich psychische Aufgaben vollziehen, immer weitergehende psychische Differenzierung und Arbeitsteilung. Mehr oder weniger parallel der physischen nimmt daher auch die psychische Mannigfaltigkeit immer mehr zu. Damit beantwortet sich nun ohne weiteres schon bis zu einem gewissen Grade die oft ventilierte Frage, wie der Übergang des Kindes zum gereiften Menschen psychisch, psychophysisch und physisch zu erklären sei. Die Zellen und Zentren, an welche das spezifisch Kindliche gebunden ist, bleiben bestehen, aber sie treten an Bedeutung zurück und ihre Aufgabe wird modifiziert. Dafür spielen andere Nervenzentren, die zunächst an Ausbildung, Größe und Zahl ihrer Zellen zurückgeblieben waren, allmählich eine wichtigere Rolle und gewinnen einen größeren Einfluss auf den psychischen Gesamtzustand des Menschen. Dass aber tatsächlich das spezifisch Kindliche auch noch im alternden Menschen mehr oder weniger deutlich erhalten bleibt, wenn auch die betreffenden Zentren, wie schließlich der gesamte Mensch, weniger lebenskräftig und leistungsfähig werden, kann ich an meiner Personifikation, Kind, Seite 34 und folgende unmittelbar beobachten. Papa, ich möchte halt am liebsten ein Kind sein. Oder ich möchte wenigstens so gern leben wie ein Kind spielen und mich freuen. Ich möchte gerne Kinder sehen. Mich freuen überhaupt kleine Dinge. Ich liebe auch kleine Vögel. Und wenn gar die Jungen im Neste sitzen, wie schön das ist. Mich freut alles kleine, nette, zarte, herzige, kindliche. Wenn ich ein kleines Kind, beiderseits von seinen Eltern geführt, auf der Straße dahertrotten sehe, da rührt sich mächtig in meinem Innern die Personifikation, Kind, und macht mich auf die spezifischen kindlichen Eigentümlichkeiten und Feinheiten in Gang und Haltung, in den Reden und dem gesamten Gebaren aufmerksam. Zweifellos spielen bei den Freuden der Eltern an ihren Kindern, an ihrem Spielzeug und so weiter neben anderweitigen auch die kindlichen Zentren in ihrem eigenen Innern eine Hauptrolle. Sie sind gewissermaßen die psychischen Vermittlungsorgane für derartige Empfindungen und Gefühle. Freilich ist ein bedeutender Unterschied zwischen dem kindlichen des Kindes und demjenigen der Eltern und gerade bei solcher Gelegenheit tritt er besonders deutlich zutage. Ferner spielen diese Zentren beim erwachsenen Menschen eine Rolle für die Erfassung und für das Verständnis feiner und zarter Attribute und Eigentümlichkeiten von Gegenständen der Innen- und Außenwelt. Vortrefflich spricht Rojan, der selber bis in sein hohes Alter sich jugendliches Wesen bewahrte, unbewusst im Sinne dieser Zentren. Das Beste ist das Kleine, drum bin ich sehr dafür. Das Zierliche und Feine gefällt vor allem mir. Auch hier lassen sich, wie bezüglich der teuflischen und schließlich überhaupt aller Gefühle und Empfindungen, die bereits Seite 82 zitierten Worte Goethes modifiziert anwenden. Wäre nicht etwas Kindliches in uns, wie könnten wir Kindliches wahrnehmen und uns an ihm erfreuen? Zweifellos arbeiten derartige Zentren auch beim erwachsenen Menschen dem Alterungsprozesse entgegen. So verjüngt sich zum Beispiel beim stärkeren Auftreten der Personifikation Kind ganz unverkennbar mein Aussehen, Werkel da zu Seite 112. Allerdings ist der Begriff einer solchen Personifikation durchaus kein einfacher und die Darstellung derselben erfordert das Zusammenwirken einer größeren Anzahl von Nervenzentren. Aus allem ergibt sich, dass die psychische Gesamtregierung im Menschen etwas sehr Kompliziertes darstellt, ferner dass sie im Laufe der Zeit einer ständigen langsamen Veränderung und Weiterentwicklung unterworfen ist in dem Sinne, dass gewisse psychische Zentren, die anfangs eine größere Rolle spielten, später an Bedeutung zurücktreten, während andere, wichtigere mehr zur Geltung kommen und dass die Tätigkeit einzelner Zentren auf ihrem Spezialgebiet, namentlich aber diejenige des Oberbewusstseins, vielseitiger und gereifter wird. Trotzdem ist der Mensch im normalen Zustande in letzter Linie eine strenge psychische Einheit, welcher man die wirkliche Kompliziertheit ihrer Zusammensetzung für gewöhnlich gar nicht anmerkt. Unter abnormen Verhältnissen jedoch tritt dieselbe mehr oder weniger deutlich zutage. Dieses ist der Fall bei der psychischen Spaltung, Schizophrenie. Dieselbe ist sowohl für die Psychologie als auch namentlich für die Psychiatrie von großer Bedeutung. Ihr Wesen ist aber noch nicht genügend aufgeklärt. Durchaus zutreffend wird zunächst allgemein angenommen, dass durch den Spaltungsvorgang das psychische Ganze in Einheiten zerfalle, welche schon im normalen Zustande des Menschen in irgendeiner Weise existiert haben. Als die niedrigsten derselben würden in erster Linie die einzelnen Vorstellungen erscheinen. Da man sich aber sträubte, für jede einzelne Vorstellung eine besondere Lokalisation anzunehmen, griff man zur Annahme höherer psychischer Einheiten. Viele Anhänger finde dabei die von Jung Zürich vertretene Ansicht des Vorhandens eins von Vorstellungskomplexen, die bei größerer Selbstständigkeit autonome Komplexe oder sogar Sekundärseelen genannt werden. Wie soll man sich aber solche abgespaltene Vorstellungskomplexe in ihrer Existenzweise realistisch vorstellen? Wie natürlich und selbstverständlich und unmittelbar anschließend an die Forschungsergebnisse der Gehirnanatomie ist dagegen meine Auffassung, dass diese Vorstellungskomplexe nichts weiter darstellen, als die Produkte der psychischen Tätigkeit mehr oder weniger emanzipierter Gehirnpartien psychischer Zentren des Unterbewusstseins. Wie bereits wiederholt angegeben, arbeiten diese Gehirnpartien geistig notwendig einseitig und bewegen sich hauptsächlich nur in einer bestimmten Vorstellungsreihe, so dass ihr psychisches Elaborat tatsächlich häufig nur mehr oder weniger einen bestimmten Vorstellungskomplex im Sinne Jungs darstellt. Beim normalen Menschen macht sich allerdings ihre psychische Tätigkeit im Einzelnen nicht besonders deutlich bemerklich. Jedenfalls sind sie auch bei ihm eine Art zentralen zur Hervorrufung bzw. Regulierung höherer psychischer Gefühle und Bestrebungen, vergleichbar mit verschiedenen längst bekannten niedriger stehenden, zum Beispiel mit dem Atmungszentrum, Regulierung der Atembewegungen oder mit dem Kleinhirn, Feinregulierung komplizierter Bewegungen oder mit den Sprachzentren, Regulierung des Sprechens und der Sprachvorstellungen. die Nervenzentren zum Beispiel, welche bei meiner Personifikation, Hoheit, die Hauptrolle spielen, sind offenbar eine psychische Regulierungsinstanz für vornehmere Gefühle und Empfindungen. Sobald minderwertige Zentren mir triviale Gedanken und Handlungen suggerieren wollen, fühlt sich meine auf diesem Gebiete besonders empfindliche Hoheit sofort am stärksten verletzt und sucht dementsprechend in ihrer Art entgegenzuwirken, ähnlich etwa wie in einem Parlament bei einer besonders drastischen Äußerung oder Forderung eines Mitgliedes der äußersten Linken die äußerste Rechte am meisten erregt wird und entgegenkämpft. Es ist dann Aufgabe der gemäßigten Parteien, hier speziell vor allem des bewussten Ich, die richtige Mitte zu treffen und dadurch einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Außerdem erscheint das Hirngebiet meiner Hoheit als eine Zentrale sowohl zur mehr oder weniger selbstständigen Produzierung und Verarbeitung hoheitlicher Vorstellungen, Empfindungen und Bestrebungen von innen heraus als auch zur Aufnahme solcher von außen her. Dem Umstande, dass es sich bei den Vorstellungs- und autonomen Komplexen nicht bloß um mechanisch im Gehirn aufgespeicherte psychische Produkte handelt, sondern um die psychische Tätigkeit höherer Gehirnzentren, würde der Ausdruck Sekundärseelen besser Rechnung tragen, wenn er im Übrigen nicht auch unzutreffend und sogar direkt verfänglich wäre. Es handelt sich ja bei meiner Hoheit, bei Bock und Pferdefuß und so weiter nicht um abgerundete, mehr oder weniger selbstständige Seelen, wenn auch niederer Art, sondern um bildlich zu sprechen gewissermaßen nur um zu weit emanzipierte Seelenteile, die einen größeren Anteil am psychischen Gesamtbetriebe beanspruchen oder sich erobern wollen, als ihnen Vermöge ihrer natürlichen Stellung zukommt und den Gesetzen der Vernunft entspricht. Werkel, dazu Seite 87 und 89. Vorher erwähnte ich, dass man sich sträubte, eine Lokalisation der Vorstellungen im Gehirn anzunehmen. Jedenfalls ist dieses berechtigt in dem Sinne, dass nicht jede einzelne Vorstellung als psychisches Ganzes mit allen ihren zahlreichen Details in irgendeinem Gehirnteil aufbewahrt ist. Dagegen muss man eine Lokalisation anderer Art annehmen, etwa so wie bei einem Musikinstrument für die verschiedenen Akkorde, Klangfiguren und Melodien. Um den gleichen Akkord zum Beispiel auf einem Klavier ertönen zu lassen, muss der Musiker jedes Mal genau die gleichen Tasten anschlagen und dadurch die gleiche Saitenkombination in Erregungsschwingungen versetzen. Der Akkord ist also in diesem Sinne an bestimmte Tasten und Zeichen gebunden, also lokalisiert. Aber er ist nicht immer vorhanden, er klingt nicht immer, sondern nur, wenn die betreffende Saitenkombination angeschlagen wird. Diese Lokalisierung hindert ferner nicht, dass eine Taste bzw. Saite dieses Akkordes in Verbindung mit anderen Saiten bei anderen Akkorden mitwirken kann. Analog werden nun bei den wechselnden Vorstellungen bzw. Wahrnehmungen die verschiedensten Nervenzellen und Komplexe des Gehirns in Erregung versetzt, sei es durch das Ober- oder durch das Unterbewusstsein bzw. durch die Außenwelt. Aufgrund meiner bisher entwickelten Anschauungen über das Wesen der psychischen Spaltungen lassen sich nun mehrere Arten derselben unterscheiden, nämlich Schizophrenie. Erstens. Künstlich und absichtlich herbeigeführt. A. Bei der Magie des Unterbewusstseins, wie ich sie für wissenschaftliche Zwecke, zum Beispiel zum Studium des Unterbewusstseins betreibe, nach Kap. V. 3. Das Oberbewusstsein tritt zurück, bleibt jedoch wach und macht den stillen Beobachter, während einzelne Zentren des Unterbewusstseins die eigentlich aktive Rolle spielen. Dass unter diesen Umständen die psychische Tätigkeit der intelligenteren Zentren des Unterbewusstseins eine durchaus logische ist, habe ich schon wiederholt hervorgehoben. Meine Hoheit zum Beispiel denkt und handelt durchaus entsprechend einer hoheitlichen Persönlichkeit, wenn ich ihr Spielraum lasse. Nur ist das Fundament, auf welchem sie als Hoheit ihre geistigen Schlüsse aufbaut, unrichtig und der Standpunkt, auf welchem sie steht, einseitig und nicht der Wirklichkeit entsprechend mehr oder weniger verrückt. Ihr ganzes Ideengebäude fällt, sobald sie sich zu weitgehend emanzipiert und der Kontrolle des Oberbewusstseins entzieht, sofort in nichts zusammen, wenn die Wirklichkeit in Frage kommt. Die Kunst eines Schauspielers, der die Rolle eines Fürsten, Königs oder Kaisers möglichst gut spielen soll, besteht darin, von der Wirklichkeit abzusehen, sich auf einen verrückten Standpunkt zu stellen und dementsprechend im Übrigen möglichst naturgetreu zu reden und zu handeln. Bei einem Schauspieler ist es also Kunst, die Wirklichkeit zu ignorieren, für meine Hoheit dagegen ist es umgekehrt Kunst, die Wirklichkeit genügend zu berücksichtigen und zum Beispiel mir gegenüber nicht als Herrscher im vollen Ernste aufzutreten und mich als Untergebenen zu behandeln. Die Schwierigkeit, zwischen Wirklichkeit und Vorstellung zu unterscheiden, die für alle psychischen Zentren des Unterbewusstseins besteht, ferner der geringere Umfang ihrer psychischen Leistungsfähigkeit im Vergleich mit dem Oberbewusstsein beruhen jedenfalls zum Teil auf physischen Ursachen, zum Beispiel auf geringerer Empfindlichkeit ihrer einseitig entwickelten Ganglienzellen den meisten Erregungen der Außenwelt gegenüber. Sie sind gewissermaßen nur für eine bestimmte Gefühlstonart berechnet, auf eine bestimmte Gefühlsnuance eingestellt, Werkel. Seite 74, und auf geringerer Mannigfaltigkeit ihrer Nervenleitungsverbindungen mit anderen Hirngebieten, zum Teil aber auch auf rein psychischen Ursachen, entsprechend ihrer psychischen Stellung und Aufgabe. Sie sollen offenbar dem bewussten Ich auf Anfrage beim Nachdenken möglichst naturgetreue Vorstellungen und Ideen zur Verfügung stellen. Hoheit also zum Beispiel, hoheitliche, das heißt bessere, noblere, vornehmere, etwa als Gegengewicht zu den trivialen Suggestionen eines Pferde- und Bockfußes. Diesen Zweck erfüllen sie aber am besten, wenn sie unter normalen Bedingungen zwischen Wirklichkeit und Vorstellung Einbildung keinen prinzipiellen Unterschied machen und daher ähnlich wie vorher erwähnt ein Schauspieler völlig realistisch ihre Rolle spielen. Sie haben kaum Veranlassung, den Unterschied zwischen beiden näher zu prüfen, denn das besorgt das Oberbewusstsein. Aus dem gleichen Grunde brauchen sie auch nicht den vollen Überblick über die gesamte Innen- und Außenwelt wie letzteres Werkel. Seite 75. Für kürzere oder längere Zeit kann ich sie aber immer wieder belehren, wenigstens die intelligenteren derselben, wenn sie auch vorläufig sehr leicht wieder in die alten, seit Jahrzehnten gewöhnten Irrtümer zurückfallen. Werkel. Seite 198. B. Beim Spiritismus, aber auf mehr oder weniger unwissenschaftlichen und abergläubischen Voraussetzungen beruhend. Einzelne Zentren des Unterbewusstseins spielen eine aktive Rolle als Geister, Verstorbene, Dämonen und so weiter. Das Oberbewusstsein tritt zurück, bleibt aber meistens noch wach. Nur bei größeren medialen Leistungen stellt es seine Tätigkeit vollständig ein. Trance. C. Bei der Hypnose. Das Oberbewusstsein wird vollständig ausgeschaltet, eigentliche Hypnose oder wenigstens teilweise Wachsuggestion. Einzelne Zentren des Unterbewusstseins bleiben wach und sind umso lebhafter tätig. Sie handeln jetzt, statt wie im normalen Zustande nach den Weisungen des Oberbewusstseins, nach denjenigen des Hypnotiseurs. Werkel. Seite 75. Anmerkung. Zweitens. Unbeabsichtigt und unfreiwillig, aber nicht eigentlich pathologisch. Bei den meisten Träumen. Das Oberbewusstsein sowie ein großer Teil des Unterbewusstseins befindet sich in einem lethargischen Zustande. Sie spielen daher keine besondere Rolle, während einzelne Zentren des Unterbewusstseins wach bleiben und geistig tätig sind. Die Ursachen der Träume sind bekanntlich sehr verschieden, sie liegen teils in der Außenwelt, teils im Innern des Menschen selber. Was letzteren Punkt anbelangt, so träume ich, wie schon früher erwähnt, regelmäßig, wenn ich abends eine schwer verdauliche Speise gegessen habe, die zu meiner schwächsten Körperpartie, D-Marken, in näherer Beziehung stehenden Personifikationen und Zentren der Hirnrinde können infolge der vorhandenen Schwierigkeiten nicht einschlafen und fantasieren daher in ihrer Art weiter. Bei stärkerer Reizung ziehen sie häufig auch ferner stehende, zum Beispiel das Oberbewusstsein, in eine gewisse Mitleidenschaft. Der Traum stellt nach meiner Auffassung eine Art nächtlicher Ruhestörung im Zellenstaate dar. Aber selbst in diesem Falle wird ihr Assoziationsvermögen und damit auch ihre Denkfähigkeit im Allgemeinen unvollkommen sein, weil eben doch ein großer Teil der psychischen Zentren, deren Mitwirkung für geregelte, namentlich komplizierte Denktätigkeit erforderlich ist, in einem trägen Zustande bleibt und daher nicht oder nur in unvollkommener Weise zur Verfügung steht. Das Studium des Traumlebens kann daher auch im Allgemeinen, wie bereits Seite 81 angedeutet, kein ausreichend richtiges Bild von der wirklichen psychischen Leistungsfähigkeit des Unterbewusstseins geben. Ein gesteigerter Traumzustand, der aber häufig bereits ins Pathologische hinüberreicht, ist der Somnambulismus. Bei ihm finden sich kompliziertere Denkleistungen, allerdings meist nur auf einem sehr eng umgrenzten Spezialgebiete, nämlich dem motorischen. Natürlich handelt es sich hier im Wesentlichen um die psychische und psychophysische Tätigkeit derjenigen Assoziationsgebiete des Unterbewusstseins, welche den Muskelzentren näher stehen. Drittens. Pathologisch. Diese Art von Schizophrenie besteht darin, das zum Schaden des gesamten Menschen einzelne Zentren des Unterbewusstseins sich eigenmächtig emanzipieren und dementsprechend das Oberbewusstsein mehr oder weniger weitgehend beherrschen, siehe das Beispiel Seite 74 FF. Ein solcher Zustand kann schließlich zur regelrechten funktionellen Geisteskrankheit führen. Natürlich kann eine ähnliche Aufspaltung der psychischen Einheit auch zum Beispiel infolge organischer Erkrankung und dadurch bewirkter Schwächung derjenigen Gehirnpartien eintreten, welche der Sitz des Oberbewusstseins sind. Bekanntlich betrachten es die meisten Psychologen als feststehend, dass planmäßige und experimentelle Selbstbeobachtung nicht möglich sei. Wundt vergleicht sogar die Situation eines sich selbst Beobachtenden mit derjenigen eines Münchhausen, der sich an dem eigenen Zopf aus dem Sumpfe ziehen will. Infolgedessen wurde mir schon wiederholt eingewendet, meine Experimente seien nicht genügend zuverlässig. Dieser Einwand beruht auf der Voraussetzung, dass der Mensch unter allen Umständen eine strenge psychische Einheit darstelle. Nach dem eben über Schizophrenie auseinandergesetzten ist das aber tatsächlich nicht richtig. Wenn ich meine Personifikationen Hoheit, Kind, Bockfuß und so weiter studiere oder auch anderweitige nicht personifizierte Zentren, soweit sie bereits imstande sind, halluzinatorisch zu sprechen oder sonst wie sich selbständig zu äußern, dann beobachte ich in Wirklichkeit nicht mich selbst, sondern ich, das heißt in diesem Falle das Oberbewusstsein beobachte und studiere das Unterbewusstsein. Es ist also vorher psychische Spaltung eingetreten. Ich studiere jetzt den abgespaltenen Teil meines Ich und kann das so lange tun, als die Spaltung andauert. Der Ich-Begriff ist eben ganz außerordentlichen Schwankungen unterworfen und wird bald im weiteren und weitesten, bald im engeren und engsten Sinne gebraucht. Wenn einer sagt, ich bin in Freising, oder, ich bin in München, dann versteht er unter dem, ich, die ganze Seele und den ganzen Leib zusammen. Der Ich-Begriff ist also hier am weitesten gefasst. Er verringert sich aber sofort, wenn man etwa sagt, ich bin mittelgroß, oder, ich bin stark. Man meint damit offenbar nur seinen Körper, beziehungsweise im Wesentlichen nur die Körpermuskulatur. Eben wegen dieser Unterscheidungs- und Spaltungsmöglichkeit kann ich, mich selbst, das heißt in diesem Falle meinen Leib oder seine Teile beobachten und zum Beispiel prüfen, wie sich mein Herz, meine Lungen und überhaupt mein Körper gegen Anstrengungen und Strapazen, mein Magen gegen verschiedene Speisen verhält. Lasse ich aber psychische Spaltung eintreten, dann kann ich offenbar auch den abgespaltenen psychischen Teil, also das Unterbewusstsein beobachten. Es handelt sich auch hier nicht um eine Selbstbeobachtung, im gewöhnlichen Sinne der Psychologen,